Deutsche Bank präsentiert den Podcast Wie soll's? Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Meckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Schwache Stimmung in Deutschland und auch in der Eurozone kaum Wachstum. Die USA Inflationsstress und Großbritannien eine Mischung aus positiven und kritischen Signalen. Heute sprechen wir über diese Themen mit Dr. Ulrich Stephan. Ja, Uli, herzlich willkommen. Lass uns heute mal zur Überraschung aller mit Deutschland wieder anfangen. Der ZEW-Index ist im August relativ stark gefallen. Ökonomen zeigten sich enttäuscht über das EU-USA-Handelsabkommen. Viele Branchen wie Chemie, Maschinenbau und auch die Autoindustrie reagieren sensibel auf das geschlossene Handelsabkommen. Könnte die deutsche Exportwirtschaft hier langfristig von profitieren oder überwiegen ihre Partie Risiken?
Naja, Zölle, das hatten wir schon mehrfach besprochen, Sebastian, sind natürlich keine Beförderung sozusagen des Handels und des Außenhandels sowieso nicht. Insofern ist es in jedem Falle eine Bedrohung, weil die USA ja nach wie vor der größte Exportmarkt für die deutsche Wirtschaft sind. Das gilt besonders für Pharma, das gilt besonders für die Automobilindustrie, aber auch den Maschinenbau. Und insofern ist es kein gutes Zeichen. Zwar hat man die Zölle ein wenig runter verhandeln können von den anfänglich angedrohten Zahlen, aber man muss sich vergegenwärtigen, dass die effektiven Zölle doch von rund 2% jetzt auf 15 und mehr gestiegen sind. Weil 15% ist ja der allgemeine Zoll und dann kommen eben weitere sektorale Zölle mit dazu. Und hier hat ja der amerikanische Präsident durchaus noch weitere sektorale Zölle angedroht.
Also nicht wirklich gut für unsere Wirtschaft. Und dazu jetzt auch noch das Leibniz-Institut für die Wirtschaftsforschung Halle hat veröffentlicht, Unternehmensinsolvenz im Juli um knapp 12% gegenüber Vormonat gestiegen. Also es kommt irgendwie alles zusammen, ne? Bedeuten diese Insolvenzen, also natürlich jetzt das Handelsabkommen ist dann doch erst abgeschlossen worden, mal gucken, wie sich das erwartet, aber bedeuten die Insolvenzen, dass die Hilfsmaßnahmen der letzten Jahre eigentlich der Staat reingehend verpufft sind?
Welche Hilfsmaßnahmen sprichst du an? Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich weiß ja, dass wir insgesamt gute Stimmung verbreiten wollen und sollen, aber es ist schon wirklich sehr enttäuschend, was die Bundesregierung in den ersten 100 Tagen an den Start gebracht hat, zumindest wenn man sich wirtschaftspolitisch die Lage anguckt, dann befürchte ich doch, dass auch das Jahr 2025 wieder ein verlorenes Jahr wird. Wir reden nach wie vor über Bürokratie, über Steuern und Abgaben und so weiter und so fort. Die SPD bringt jetzt sogar weitere Steuererhöhungen mit ins Spiel. Also das ist alles extrem kontraproduktiv. Es passiert nichts auf der positiven Seite und deswegen nochmal, vergeuden wir Zeit. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Wir wissen genau, was wir tun müssen, den Binnenmarkt in Europa vervollständigen, Bürokratie abbauen und so weiter und so fort. Aber es passiert nicht. Und deswegen glaube ich, dass auch 2025 nur, wenn überhaupt, ein ganz schwaches Wachstum für Deutschland dastehen wird. Und es dann wahrscheinlich mit den Fiskalpaketen 2026, 2027 etwas besser wird. Aber wie gesagt, das wird ein Strohfeuer sein, wenn wir nicht endlich dazu kommen, dass wir auch die entsprechenden Reformanstrengungen unternehmen.
Ja, du hast gerade schon den Stillstand bzw. auch die Risiken für Deutschland auch im BIP angesprochen. Jetzt mal auf die Eurozone gucken. BIP-Wachstum in der Eurozone im zweiten Quartal nur 0,1%. Schlusslichter. Im Grunde leider, wie letztes Mal auch Deutschland und Italien, die leicht um minus 0,1% schrumpfen, während Spanien und Portugal bei 0,7%, 0,6% im Plus liegen. Hinzu kommen natürlich auch die Sorge um die Staatsfinanzen in Frankreich. Die Risikoaufschläge der französischen Anleihen nähern sich inzwischen denen Italiens an. Wie groß ist die Gefahr, dass Europa wirtschaftlich noch weiter auseinanderdriftet und droht uns eine neue Schuldenkrise, diesmal ausgeht von Frankreich?
Ich hoffe doch nicht. Die Franzosen haben sicherlich Konsolidierungsanstrengungen durchzuführen. Das ist nicht einfach, wie wir alle wissen. Aber auch hier ist natürlich Geld nicht alles, sondern auch in Frankreich müssen Reformen durchgeführt werden. Auch dort haben wir kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Ich gucke im Moment, Sebastian, relativ deutlich auf die langfristigen Zinsen, weil ich glaube, dass die Zinsstrukturkurve insgesamt noch steiler werden könnte. Ob die EZB nochmal einen Schritt nach unten macht, das wird so plus minus am Markt diskutiert. Im Moment eher Wahrscheinlichkeit, dass nichts mehr kommen wird. Aber das lange Ende könnte eben mit den Fiskalprogrammen dann weiter nach oben tendieren. Und vor allen Dingen könnte es natürlich sein, dass die Europäische Kommission bzw. die Europäische Union dann neue Finanzierungsfazilitäten auflegt, sollte ein so großes und wichtiges Land wie Frankreich oder auch Italien in irgendwelche Probleme kommen. Ich persönlich halte das für nicht allzu unwahrscheinlich, also nicht, dass die in Probleme kommen, sondern dass die Europäische Union einspringt und wir hier europäische Schulden sehen würden. Vielleicht ist das dann auch der entscheidende Weg zu einer Kapitalmarktunion, die wir so dringend brauchen, um den Binnenmarkt hier weiter voranzubringen. Also ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir Diskussionen haben um das französische Budget herum, dass wir das lange Ende möglicherweise noch weiter ansteigen sehen vor diesem Hintergrund. Aber die Ultima Ratio ist dann sicherlich europäische Schuldenfazilitäten. Möglicherweise wird auch die EZB nochmal einspringen, aber ich glaube, zunächst mal wird es dann Europa sein. Und nochmal, das kann man dann ordnungspolitisch natürlich bedauern. Man kann es aber eben auch auf dem Weg in eine tiefere Integration Europas verstehen. Und dann wäre es aus meiner Sicht richtig.
Ja, lass doch mal das Thema Inflation nochmal anstrahlen. Wir hatten jetzt ein bisschen über Handelsabkommen gesprochen, auch EU, USA. Wenn wir in die USA rübergucken, Inflation, Gesamtteuerungsrate relativ stabil. Bei 2,7%. Die Kerninflation ist gestiegen auf 3,1%, den höchsten Wert seit Februar. Zusätzlich sind die Produzentenpreise um 0,9% im Vormonat gestiegen. Auslöser natürlich die neu angekündigten Zölle von Präsident Trump. Gleichzeitig haben die USA mit China eine 90-tägige Zollpause vereinbart. So ein bisschen die Frage für mich, die sich stellt, ist, wie soll eigentlich die US-Notenbank reagieren? Soll sie weiter abwarten? Soll sie nichts machen? Soll sie Zinsen senken, Zinsen anheben? Weil natürlich, du hast schon mal erklärt, Inflation aufgrund der Zölle bedeutet natürlich erstmal einen Dip drauf, aber danach normalisiert sich der Markt ja wieder. Aber dieses ständige Hin und Her, der Markt antizipiert ja auch gewisse Entwicklungen, die er vielleicht wieder zurücknehmen muss. Was bedeutet das für die Notenbank, für deren Politik in den nächsten Monaten?
Ja, die amerikanische Notenbank steht natürlich auch politisch unter starkem Druck. Jetzt ist ja eine Gouverneurin der Fed zurückgetreten. Hier hat der amerikanische Präsident die Möglichkeit, eine neue Person zu nominieren. Man hört, dass die Liste 11 Kandidaten lang ist und in den nächsten Wochen entschieden werden soll, wer denn zumindest mal bis zum Jahreswechsel hier in das Fed-Präsidium aufrücken wird. Im weiteren Jahresverlauf will Donald Trump auch, also der amerikanische Präsident, einen Nachfolger für den Fed-Chair, also für Jerome Powell, bekannt geben. Das wird den Druck auf die Fed wahrscheinlich nicht verkleinern. Man wird weiterhin Kommentare von der Seitenlinie, Scott Bessent zum Beispiel, hatte sich zuletzt auch geäußert, der amerikanische Finanzminister. Also der Druck ist hier relativ hoch. Ich glaube aber, dass die Notenbank unterm Strich Recht behält, wenn sie sagt, wir sind im Moment noch vorsichtig, wir warten die Situation ab. Denn du hast schon die Inflationszahlen gesagt und vor allen Dingen besorgniserregend sind natürlich die Produzentenpreise. Denn hier sehen wir genau das, was wir auch in der Theorie schon vor einigen Wochen diskutiert haben. Ich meine auch hier an dieser Stelle, Sebastian, dass wir gesagt haben, natürlich werden die Exporteure zunächst mal mit ihren üblichen Kosten am amerikanischen Hafen anlaufen. Und dann ist die Frage, wer trägt denn dann die Zölle? Und im Moment sind es offensichtlich die amerikanischen Großhändler und Importeure, die das tun und noch nicht an die Konsumenten und Verbraucher weitergeben. Das dürfte aber dann im Laufe des Jahres passieren. Möglicherweise schon mit dem Weihnachtsgeschäft, wo die Leute ja ohnehin willig sind, Geld auszugeben. Und dann könnte eben tatsächlich auch der Consumer-Preisindex nochmal weiter steigen. Und insofern ist es, glaube ich, richtig, dass die Fed im Moment eher etwas vorsichtiger ist mit ihren Zinsankündigungen. Der Markt preist so in etwa einen Schritt ein jetzt im September. Das war auch schon mal deutlich mehr. Es gibt auch einige Stimmen, die sogar 50 Basispunkte fordern. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund der Zölle und dieser in Anführungsstrichen aufgesparten Inflation, die wir im Moment sehen, ist es, glaube ich, richtig, wie die Fed reagiert hat. Wir werden ja jetzt auch das Treffen in Jackson Hole erleben mit einer wegweisenden oder möglicherweise wegweisenden Rede von Jerome Powell am Freitag, am kommenden Freitag. Und insofern mal schauen, was passieren wird. Nochmal, der Markt preist einen Zinsschritt im September ein. Das halte ich auch nicht für extrem unwahrscheinlich, dass diese 25 Basispunkte im September dann kommen werden.
Ja, lass uns zu guter Letzt, Uli, nochmal nach Europa zurückgucken, nach Großbritannien. Der hat jetzt erst gesagt, na, eine positive Nachricht da im heutigen Podcast, das BIP-Wachstum in Großbritannien legt im zweiten Quartal überraschend um 0,3% zu, also deutlich stärker, als es erwartet wurde. Gleichzeitig schwächelt weiterhin, das hast du gerade auch ein bisschen erläutert, die Exporte in die USA, die sind um 13,5% eingebrochen. Die Arbeitslosenquote relativ konstant bei 4,7, aber die neuen Stellenanzeigen sind dann 37 Monate in Folge gesunken. Also auch da kühlt sich das nach und nach weiter ab. Zudem, jetzt sorgt das Thema von Thames Water, das größte private Wasser- und Abwasserunternehmen des Landes, für Schlagzeilen. Die Regierung hat Berater für eine mögliche Notverstaatlichung engagiert. Meine Frage jetzt ein bisschen in die Richtung, ist das britische Wachstum vor allem durch den starken Dienstleistungsbranche zu sehen? Und vor allem auf der anderen Seite jetzt natürlich auch, wie riskant siehst du die Entwicklung bei Thames Water? Was würde das für die britische Wirtschaft bedeuten?
Ja, also zunächst mal ist der Ist-Zustand der britischen Volkswirtschaft relativ in Ordnung. Du hattest es erwähnt, sowohl das Wachstum, auch die Industrieproduktion war zuletzt stärker als gedacht. Nach vorne muss man aber dann auf die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft gucken, die nicht ganz so dolle sind. Also sogar etwas rückläufig waren, sowohl was das verarbeitenden Gewerbe angeht, aber auch den Servicebereich, der natürlich der große Treiber ist für Wachstum in Großbritannien. Man hat ja nur noch eine industrielle Produktion, die um bzw. unter 10% liegt. Also dann sind es natürlich die Dienstleistungen, die hier die Treiber dieses Wachstums sind. Die Außenwirtschaft, hast du richtig beschrieben, die Exporte sind insgesamt ein Stück zurückgegangen, was nicht an den EU-Ländern liegt, sondern an den Nicht-EU-Ländern und damit namentlich an den Vereinigten Staaten. Wir werden diese Woche noch die Inflationszahlen in Großbritannien sehen. Sie werden wahrscheinlich etwas höher sein als erwartet und deswegen werden auch einige Zinsschritte der Bank of England mittlerweile wieder ausgepreist. Also es ist keine so ganz einfache Lage, vor der dann im Herbst das neue Budget ja vorgelegt werden muss. Und Thames Water macht es sicherlich nicht leichter. Das Thema ist auch kein ganz neues. Also wir diskutieren im Grunde genommen die Überschuldung oder zumindest extrem hohe Verschuldung dieses Unternehmens, die Probleme, die dort bestehen, schon seit Monaten, wenn nicht seit Jahren. Und vielleicht ist es ein konsequenter Schritt, das Unternehmen dann zu verstaatlichen und aufzuräumen, sodass es dann auf besseren Füßen steht und vielleicht sogar irgendwann wieder privatisiert werden könnte. Man wird sehen. Aber ja, wie gesagt, das macht die Aufstellung des Budgets im Herbst nicht einfacher. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ja aus der Vergangenheit wissen, dass dieses Budget durchaus auch zu Bewegungen am Kapitalmarkt führen kann, wenn ich noch an Liz Truss erinnere und die Vorhaben, die dort verkündet wurden. Also man muss schon sehr vorsichtig sein und wie gesagt, solche Einzelfälle machen das Leben dann nochmal zusätzlich schwierig. Die Inflation ist zu hoch, Wachstum könnte runtergehen, also insgesamt keine total komfortable Situation für die britische Volkswirtschaft.
Ja, Uli, vielen lieben Dank für dein heutiges Update. Leider nicht ganz so positiv alles, wirtschaftliche Entwicklung, wie man das immer mal wieder erhofft. Auf deiner Seite müssen wir jetzt mal abwarten. Der Highlight-Thema, wie du es angesprochen hast, ist ab Freitag Jackson Hole mit Jerome Powell. Was da kommen wird, das könnte nochmal für Bewegung an den Märkten eventuell sorgen. Von daher umso wichtiger, im engen Dialog zu sein. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.